Liebe Gemeinde, der Predigtext für den ersten Christtag heute steht geschrieben bei dem Propheten Jesaja im 52. Kapitel, die Verse 7 bis 10. Überschrieben die frohe Botschaft. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Die Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander in der Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Weich zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, ihr des Herrn Geräte tragt. Denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hass entfliehen. Denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Der Herr segne an uns dieses sein Wort.
Amen.
Liebe Gemeinde, dieser prophetische Text ist vom vierten Sonntag im Advent auf diesen ersten Christtag gelegt worden. An den Adventssonntagen haben wir gehört, am ersten Advent, dein König kommt zu dir. Am zweiten Advent ist von der Wiederkunft Jesu die Rede und vom letzten Gericht. Am dritten Adventssonntag von Johannes dem Täufer. Und der vierte Adventssonntag ist ganz auf den Ton der Freude gestimmt. Freut euch im Herrn alle Wege. Und darum geht es auch in diesem Abschnitt. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen und sagen zu Zion, dein Gott ist König. Im Urtext kommt hier eine überschäumende Freude zum Ausdruck, die sprachlich kaum wiedergegeben werden kann. Das könnten die Musiker weit besser. Der Text müsste in Musik umgesetzt werden, denn Musik ist ein gewaltiger Verstärker. Und wir vermissen zu diesem Christgeburtsfest eben, dass alles nur eingeschränkt möglich ist. Gewaltig wird es wieder Silvester erklingen, Freude schöner, Götterfunken, göttliches Elysium, von Schiller, von Beethoven vertont. Freude soll zum Ausdruck kommen. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Hintergrund, den unser Text hat, und unserem herkömmlichen Christgeburtsfest. Weihnachten, das ist für uns überwiegend ein Familienfest, ein häusliches Fest, ein privates Fest. Und wir bedauern die zu Recht, die allein sein müssen, die in keiner Gemeinschaft stehen. Wie traurig muss das sein? Aber unser Prophetenwort zielt in eine etwas andere Richtung. Wir sind im Jahr 538 vor Christi Geburt. Der Prophet, der zweite Jesaja genannt wird, sieht eine große Veränderung am Horizont aufleuchten. Die politische Großraumlage ist in Bewegung geraten. Mit dem Neubabylonischen Reich geht es zu Ende. Israel hofft. Hofft auf Befreiung. Die Perser sind die neue Großmacht, die jetzt alles bestimmen wird. Eine neue Großraumordnung wird verwirklicht werden. Und wir haben das ja auch selber erlebt. Die Großraumordnungen werden nicht von den Nationen vollzogen, die es betrifft, sondern oft von weit entfernten Großmächten, die bestimmen, wie es dann geht. Damals eben die Perser, auf die der zweite Jesaja große Hoffnung gesetzt, auch mit Recht. Die Perser wollen die alten Zustände in religiöser Hinsicht wiederherstellen. Der Tempel in Jerusalem, der soll neu errichtet werden. Die von den Babyloniern geraubten Tempelgeräte sollen zurückgebracht werden aus Babylon. Der Tempeldienst soll auf persische Kosten wieder aufgenommen werden. Alles soll zur Verfügung gestellt werden. Und der Prophet sieht darin Gott im Handeln. Wie überhaupt, Gott handelt ja vermittelt. Durch Personen, durch Ereignisse, durch Hilfsmittel, durch Medizin, durch Ärzte. Und eben auch durch seine Kirche. Alles soll wieder ins Lot kommen. Und die Herrschaft soll ein Nachkomme Davids, Jerubabel, übernehmen, der aus Babylon zurückkehrt. So können wir sagen, die Hoffnung des Volkes Israel ist durchaus völkisch ausgerichtet. Man sieht das Volks Ganze und weniger das privat individuelle Familie. Und in der Tat, keiner lebt für sich allein. Und es ist eine Überlegung wert, inwieweit hängt unser Schicksal, unser Lebensglück, unser privates Ergehen von den äußeren staatlichen politischen Zuständen ab. Ist es denn ein Zufall, dass in der Geburtsgeschichte Jesu, aber auch später in seiner Passionsgeschichte, die Zeitumstände berichtet werden, die Namen der Herrscher, die Zeitumstände, all dies wird genannt. Dagegen erfahren wir anderes, was uns vielleicht sehr interessieren würde, weniger. Wie hat denn unser Jesus Christus zu seinen Lebzeiten auf Erden ausgesehen? Welche Stimme hatte er? Was waren seine Eigenschaften? Und hier ist die Bibel sehr zurückhaltend. Und die Lehrer unserer Kirche haben gesagt, das heißt Christus recht erkennen, seine Wohltaten erkennen, sein Werk, das, was er für uns getan hat. Das ist wichtiger als sein Aussehen, seine Körpergröße und sonstige Beschaffenheit. Was er für uns getan hat, das Werk steht über der Person. Und nun diese überschäumende Freude des zweiten Jesaja. Und wir müssen sagen, seine Erwartungen sind bis heute, was diese Welt betrifft, nicht in Erfüllung gegangen. Und wir erleben es ja selber. jede Gegenwart überrollt sofort jede erwartete Freude. Besteht Freude eigentlich nur in der Vorfreude? Dass man sich etwas vorstellt, wie es sein wird. Und wenn es eintrifft, dann sind wir wieder im Normalen. Es zwickt hier und es zwickt da und es stört uns das und es stört uns jenes. Und so gut es ist, wenn wir in gesicherten Umständen leben, eine Garantie für ein glückliches Leben gibt es nicht. In Griechenland haben die Philosophen, die Stoiker gesagt, Freude ist, wenn man in Gleichmut lebt. Wenn wir nicht von heftigen Gemütsbewegungen hin und her gerissen werden, sondern wenn wir im Einklang mit uns sind. Und so könnten wir sagen, ja, wenn wir das normale Leben führen können, dann ist das eigentlich schon Glück. Die Freude für den zweiten Propheten Jesaja ist ausgeblieben. Es war ein trüber Neuanfang. Wir können es in den Büchern Esra und Nehemia im Alten Testament nachlesen. Und es muss das Volk aufgerufen werden, betrübt euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch wenn der Tempelbau noch stockend vorangeht und es ärmlicher zugeht als erwartet. Die Normalität, die hat uns wieder. Und heute, manche tun heute so, als würde es nicht reichen, wenn wir nach der Überwindung der Corona-Krise zur Normalität zurückkehren würden. Als müsste dann hinterher alles eine neue und bessere Qualität haben, als müssten wir etwas gelernt haben und bessere Menschen geworden sein. Manche erwarten, dass wir dann so geläutert sind, dass wir alles richtiger und besser machen würden. Aber jede Wette. Wir sind schneller wieder in unseren gewohnten Abläufen, als wir es vorher für möglich gehalten hätten. Denn das Normale ist schon das Gute, ein Geschenk Gottes. Wir wissen es nur nicht zu schätzen. Und erst wenn wir es nicht mehr haben, wissen wir, was wir gehabt haben. So ist uns jetzt bewusst geworden, dass auch unsere Gottesdienste, die wir vorher in schöner Regelmäßigkeit gehalten haben, all das, was wir vorher hatten, an Kirchenmusik und Gemeindeleben, und auch im öffentlichen Bereich. Das haben wir alles als selbstverständlich angesehen. Und es ist doch nicht selbstverständlich. Aber wie gesagt, das wissen wir jetzt erst. Vorher haben wir es so hingenommen und waren mit viel zu Recht und zu Unrecht unzufrieden. Und jetzt wissen wir es besser zu schätzen. Aber wie lange wird das andauern? Genauso ist es mit unseren menschlichen Kontakten, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Kirchgemeinde? Wir werden erst, was wir haben, wenn uns etwas fehlt. Besonders in Gesundheitsfragen, in Einkommensfragen. Und ich habe sogar von Kindern gehört, für die sonst die Schule nicht der beliebteste Aufenthaltsort ist, dass sie nun auch wieder die Schule mit anderen Augen sehen können. Denn der Bildschirm, da ist eben nicht alles. Und so hilfreich wie technische Mittel sein können, das von Angesicht zu Angesicht können sie nicht ersetzen. Der zweite Jesaja sieht etwas Triumphales kommen. Was er aber erwartet, kann sich in der Weltgeschichte nicht realisieren. Und es ist ganz bezeichnend, dass unmittelbar nach unserem Bibelabschnitt die Rede ist vom leidenden Gottesknecht, der allerverachteste und unwerteste gewesen ist. Und die Christenheit hat in diesem Gottesknecht immer unseren Herrn Jesus Christus wiedererkannt. In Jesus Christus erfüllt sich die Geschichte Israels, erfüllt sich das Judentum. Seine Geburt ist die Zeitenwende, nach der wir unsere Jahre zählen. Und immer wieder versuchen wir, das Glück im Irdischen zu finden. Die Utopisten erwarten die bessere Welt. Die Realisten sind eher unpolitisch. Wenn es schon im großen Ganzen nicht oder nur schwer geht, versuche ich, mein kleines, privates Glück zu etablieren. Mein Home ist mein Castle. Ich passe mich an. Aber dann, der Prophet hat es erlebt, kommt das, was man den Elitenwechsel oder Elitenaustausch nennt. Das hat der Prophet selber erlebt. Die Könige, hohe Beamte, Militärs, handwerkliche Spezialisten hat man 597 schon als Erste nach Babylon deportiert. Und dann 587 noch einmal. Und als sie nach dem Sieg der Perser in die Heimat zurück dürfen, haben sich andere ihren Besitz angeeignet. Nun wollen sie ihn zurück. Alles andere als großartige Zustände. Wir können es nachlesen bei Esra und Nehemia. Es ist eine Periode der Restauration, ein mühseliger Aufbau. Auch moralisch, ethisch steht nicht alles zum Besten. Es gibt viele Mischehen bis in die Priesterkreise hinein und es ist nicht so, wie erwartet. Das einzig Beständige in dieser Welt ist der Wechsel, die Ablösung der Generationen. Freilich gibt es auch Eliten, die überdauern, die immer die Kurve kriegen, die geschmeidig sind. Und manche schwimmen immer obendrauf. Aber die Umstände ändern sich doch. Als Polen 1939 schon nach 3 Wochen kapitulieren musste, sagte ein polnischer Offizier, das Rad dreht sich. Es steht nicht still. Nie steht es in dieser Welt still. wir können es auch nicht anhalten. Wir bleiben im Vorläufigen, im Welthaften und alles geht einmal zu Ende. Aber die Geburt Jesu sprengt das rein Welthafte auf. Es ist Gottes Kommen in unsere Welt. Die alten Weihnachtslieder und das Neue Testament weisen darauf hin, dass in Jesus Christus Gott selber in dieser Welt präsent ist. Unermüdlich haben die wahren Lehrer der Kirche darauf hingewiesen, dass Jesus Christus nicht nur Mariens Sohn, sondern auch Gottes Sohn ist, seit seiner Empfängnis in Utero, im Mutterleib. Nicht erst seit seiner Taufe oder seit seiner Auferstehung ist er Gottes Sohn. Er ist es von Anfang an, schon das Kind, das in der Krippe liegt, ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das wahre Gottsein Jesu hat die Kirche seit Jahrhunderten gekämpft. Dem ist immer widersprochen worden. Viele sahen in ihm nur einen Propheten etwas höherer Qualität. Aber er ist mehr. In ihm kommt Gott zu uns. Er ist die zweite Person der Trinität, der Sohn Gottes. Unser christlicher Glaube kennt drei große Mysterien. Die Trinität, 3 gleich 1. Das Beieinander der zwei Naturen in Jesus Christus, der göttlichen und der menschlichen Natur und seine Anwesenheit in den Elementen des Abendmahles, im Brot und Wein. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. So lesen wir dem Lied, dies ist der Tag, den Gott gemacht. Jesaja spricht von den Wächtern, von den Spähern, von den Freudenbuben, die gute Nachricht bringen. Die gute Nachricht, das Evangelium. Das heißt im Wortsinne, gute Nachricht, dass unser Herr Jesus Christus Sünde, Tod und Teufel überwunden hat, weil er Gottes Sohn ist. Das ist die Freudenbotschaft. Frohe Weihnachten, so lesen wir auf Glückwunschkarten, auch wenn es uns dieses Jahr etwas schwerer als sonst aus der Feder geflossen ist und von den Lippen gekommen ist. Gute Nachricht, Evangelium. Wann kommt diese? Etwa die Impfung, die greift. Die Infektionszahlen gehen zurück, die Todesfälle gehen zurück. Es ist alles wieder normal. Aber dann sind wir dann wieder glückliche Menschen. Kurze Zeit wohl, aber wir sind schneller wieder im Gewohnten, als wir denken, weil wir Menschen sind und für das Leben in dieser Welt geschaffen. Und doch, irgendwie warten wir immer auf Freudenboten, dass die Wächter, die Späher rufen, es ist alles heil geworden. Licht ist am Horizont. Wer morgens bei Zeiten auf ist, kann ziemlich tiefstehend den Morgenstern sehen, die Venus. Sie strahlt mit ungeheurem Glanz. Und wenn wir einmal die Weihnachtslieder durchblättern im Gesangbuch, In vielen Liedern ist vom Morgenstern die Rede, der immer ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus ist. Der Morgenstern ist aufgedrungen, der Morgen bricht an. Und in unserem alten Gesangbuch, dem EKG, im Anhang, habe ich unter der Nummer 402 ein Lied von Max von Schenkendorf gefunden, von 1814. Brich an, du schönes Morgenlicht, das ist der alte Morgen nicht, der täglich wiederkehret. Es ist ein Leuchten aus der Ferne, es ist ein Schimmer, es ist ein Stern, von dem ich längst gehöre. Nun wird ein König aller Welt von Ewigkeit zum Heil gestellt, ein zartes Kind geboren. Der Teufel hat sein altes Recht am ganzen menschlichen Geschlecht verspielt und schon verloren. Wer ist noch, welcher sorgt und sinnt? Hier in der Krippe liegt ein Kind mit lächelnder Gebärde. Wir grüßen dich, du Sternenheld. Willkommen, Heiland aller Welt. Willkommen auf der Erde.